Hallo, hier ist Benjamin Seibel und ihr hört Radio CityLab, heute mit einem weiteren Mitschnitt vom CityLab Sommerfest. Ihr hört im Folgenden eine Diskussion, die genauso auch bei uns im Podcast hätte stattfinden können, die wir aber im Rahmen des Sommerfests live und vor Publikum geführt haben. Mit unseren Beiratsmitgliedern Jutta Lautenschlager und Sascha Frieseke sowie mit Björn Unte von der Berliner Kulturverwaltung spreche ich im Folgenden über ein Thema, das uns in diesem Jahr sehr beschäftigt hat und das gefühlt immer mehr Menschen beschäftigt. Es geht um die überbordende Bürokratie, insbesondere bei Digitalisierungsprojekten der öffentlichen Verwaltung und um die Frage, was man dagegen tun kann. Mir hat das Gespräch großen Spaß gemacht, ich habe viel gelernt und ich hoffe, es wird euch beim Hören auch so gehen. Nochmal der Hinweis, viele weitere Mitschnitte der Vorträge und Diskussionen von unserem Sommerfest gibt's auch auf unserem YouTube-Channel. Und jetzt wünsche ich viel Spaß beim Hören. Wir wollen sprechen über ein Thema, das erstmal etwas trocken klingt, aber doch viele Menschen bewegt. Es geht um Bürokratie und bevor ich gleich nochmal auf meine Gäste eingehe, möchte ich anfangen mit einem Artikel von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von diesem Dienstag. Professor Wolfgang Schön, Institutsdirektor am MPI für öffentliche Finanzen, schreibt dort Überschrift: Deutschland steht vor dem Regulierungsbankrott. Ein Staat, der mehr reguliert, als er verwalten kann, müsste eigentlich Insolvenz anmelden. Und weiter heißt es da: zu viele Normen und Regularien, jede für sich sinnvoll und gut gemeint, in Summe aber lähmend, überfordernd und dysfunktional. Diese Meinung ist jetzt gar nicht so exklusiv. So ein Artikel kann man eigentlich fast jede Woche irgendwo in der Zeitung lesen. Natürlich ist es so, dass wir schon immer gerne über Bürokratie schimpfen. Ist ja auch ein leichtes Ziel, aber doch hat man den Eindruck, dass das in den letzten Jahren nochmal eine neue Qualität bekommen hat. Vielleicht, weil sich unsere Welt immer schneller verändert, auch wir uns immer schneller ändern müssen und Bürokratie, so vielleicht eine erste vorsichtige Einstiegsthese, Veränderung, vor allem schnelle Veränderung, per se erstmal nicht so gut findet. Man kann dann oft auch lesen, dass die Digitalisierung ja sehr viel helfen kann, dabei Bürokratie abzubauen. Das stimmt sicherlich, aber wir wollen es uns heute mal umgekehrt angucken. Was hat eigentlich unsere oft noch analoge Bürokratie damit zu tun, dass es bei der Digitalisierung im öffentlichen Sektor doch oft nicht so schnell vorangeht? Das ist zumindest unsere Erfahrung, die wir auch im CityLab machen, wo es ja auch viel um schnelle Veränderung geht. Wir haben in den letzten 4 Jahren gelernt, ja, wir sind schon in der Lage, in ein paar Wochen eine digitale Anwendung zu entwickeln, die jemand, der in der Verwaltung ein Problem hat, ganz konkret weiterhilft. Wir haben aber auch gelernt, so eine Anwendung dann ordnungsgemäß in Betrieb zu bringen, dauert nicht ein paar Wochen, sondern eher ein paar Monate oder auch mal ein paar Jahre. Warum ist das eigentlich so? Muss das so sein? Und gibt es Hoffnung, dass sich daran was ändert? Damit möchte ich mit 3 ganz ausgewählten Gästen sprechen, die Tobi schon vorgestellt hat, die ich jetzt aber noch mal kurz nennen möchte. Jutta Lautenschlager, nicht nur IT-Beraterin, sondern auch ein Beiratsmitglied in unserem schönen CityLab-Beirat. Professor Sascha Frieseke, ganz außen, ebenfalls Mitglied im CityLab-Beirat. Und in der Mitte Björn Unte, noch nicht im CityLab-Beirat, vielleicht kommt das ja noch. Aber ein sehr erfahrener Verwaltungsmitarbeiter, Teamleiter IT-Fachverfahren. Björn, mit dir möchte ich dieses Gespräch auch eröffnen. Du warst vor einer Weile, wir machen im CityLab regelmäßig so Meetups zum Thema auch digitale Verwaltung, wo viele Verwaltungsbeschäftigte dann auch eingeladen werden, ein bisschen aus ihrem Arbeitsalltag zu erzählen. Björn war einmal bei uns. Er hat nämlich ein KI-Projekt in der Senatsverwaltung für Kultur verantwortet, das einen Preis, einen Innovationspreis der Berliner Verwaltung gewonnen hat. Das hat er vorgestellt und wir reden bis heute im Team von dieser Präsentation, lieber Björn. Das liegt vor allem oder auch daran, dass du eine Liste von Konzepten und Formularen dort präsentiert hast, die du erstellen musstest, um diese Anwendung in Betrieb zu nehmen. Und das waren 79 verschiedene. Du hast selbst in dieser Präsentation davon gesprochen, dass das ein innovationsfeindliches Umfeld ist. Vielleicht magst du noch mal erklären, worin diese Innovationsfeindlichkeit besteht und wie du es trotzdem geschafft hast, ein Produkt an den Start zu bringen.
Ja, Dankeschön für die Einleitung und danke, dass ich da sein darf und danke, dass wir hier alle sein dürfen, denn ohne das CityLab würde es solche Veranstaltungen ja kaum geben, wo wir Verwaltungsmenschen uns mal miteinander austauschen können. Also von daher danke. Und ich muss auch gleich noch richtigstellen, ich habe dieses Projekt nicht verantwortet, sondern ich war lediglich derjenige, der gesagt hat, ihr macht da sowas Tolles in eurem Fachbereich, lasst uns mal bewerben um so einen Verwaltungspreis und habe das dann eingetütet. Also inhaltlich haben das alles andere Menschen gemacht und ich habe dann nur dafür gesorgt, dass das irgendwie nochmal so zumindest so im Verwaltungsumfeld so einen kleinen, nochmal eine Draufschau bekommt, genau. Und ich habe hier diese Mappe ja auch nicht umsonst mitgebracht. Die Verwaltungsmenschen unter euch kennen das. Also das schreit ja förmlich nach Innovation. Und nachdem ich heute Morgen auch schon was zu Innovation gehört habe, machen wir ja nicht wirklich Innovation, sondern wir entwickeln unsere Verwaltung irgendwie mal so ein bisschen weiter. So schlecht ist es übrigens gar nicht. Manchmal kann man doch zurück in die Zukunft gucken und sagen, nee, guck mal, ist eigentlich ganz gut. Ich trage hier nur 3 Leute ein, die das angeht und schicke es nicht random irgendwie per CC an 500 andere noch, die dieses Konzept dann irgendwie auch gelesen haben müssen, sondern nur die 3, die es angeht. Also von daher, das zum einen. Zum anderen, dadurch bin ich auch erkennbar für euch als Verwaltungsmitarbeiter. Also ihr kennt das. Und diese von dir angesprochene Liste, ich habe die extra nochmal mitgebracht. Für hinten, für die, die ganz hinten sitzen. Ich glaube, es ist auch für die, die hier vorne sitzen. Also das sind so Dinge, die man machen muss, wenn man irgendwie so ein Fachverfahren an den Start bringt. Und derjenige oder diejenige, die so ein Fachverfahren an den Start bringt, will das vielleicht alles gar nicht können müssen, sondern die hat eigentlich nur eine gute Idee gehabt und gesagt, guck mal, wir haben hier so ein kleines Problem, wir könnten das mit Software oder mit einer digitalen Lösung lösen. Und dann geht's los. Dann kommt jemand um die Ecke und sagt, ja, aber Datenschutz. Dann kommt jemand um die Ecke und sagt, was ist denn mit der Personalvertretung? Und dann kommt jemand um die Ecke und sagt, wow, Barrierefreiheit musst du auch beachten. Alleine das Thema Barrierefreiheit, wenn man sich das mal anschaut, welche DIN-Normen, welche ISO-Normen und welche Gesetzlichkeiten man da einzuhalten hat, wenn man ein Fachverfahren wirklich offiziell an den Start bringen muss, ist so lang. Also das sind Einzelnormen und die arme Person, die sowas managen muss und jetzt da reingeworfen wird als Projektleitung, hatte eigentlich nur die Idee, was zu verbessern und vielleicht irgendwie digital zu machen, aber nicht die Idee, das so in diesem Umfang zu starten. Mhm. Genau, lange Rede, kurzer Sinn.
Danke. Ich glaube, an der Stelle kann man Jutta ganz gut ins Boot holen. Du berätst, begleitest Verwaltungen seit vielen Jahren dabei, IT-Anwendungen umzusetzen und hast sicherlich auch schon einige dieser Konzepte und Formulare erstellt. Welche Rolle spielt Bürokratie in deiner Arbeit und würdest du Björns Einschätzung so teilen?
Also ich weiß gar nicht, ob wir das Bürokratie nennen sollen oder einfach Absicherung, denn wir erleben in den Projekten, die Björn gerade auch angesprochen hat, eigentlich, ich will es nicht Verantwortungslosigkeit nennen, aber es gibt eine Projektleitung, die kriegt diese Liste in die Hand und die muss dann auch bluten, wenn irgendwas nicht abgegeben ist. Aber es gibt aus meiner Sicht keine wahrnehmbare Organisationsverantwortung, die sagt, was können wir als Organisation tun, um dich dabei zu unterstützen? Wo haben wir Vorlagen? Wo gab es das schon mal? Was können wir übernehmen? Das sind alles Word-Dokumente. Da gibt es auch keine Datenbank zu. Man findet nichts im Intranet. Wenn man nach einer Vorlage sucht für ein Rechte-Rollen-Konzept, kriegt man auch keine geliefert oder eine, die nicht passt. Das ist, wie soll ich das am besten sagen, es ist ein Standardisierungsproblem. Wir wissen das alle, wir leiden seit Jahren darunter. Wir machen ja auch diese ganzen Fachverfahren seit 30 Jahren locker. Dass da noch kein Standard geschaffen wurde, keine Vorlagendatenbank, keine Best-Practice-Datenbank, wundert uns alle, glaube ich. Da hat auch sich noch niemand für verantwortlich gefühlt.
Gut, darauf kommen wir vielleicht gleich nochmal zurück. Ist ja schon eine Art erster Lösungsvorschlag oder eine Anregung. Sascha, du hast in einem sehr lesenswerten Essay in der Wirtschaftswoche zusammen mit Thomas Ramge, der heute Morgen hier schon gesprochen hat, über ein ähnliches Problem geschrieben. Der Essay heißt "Bedingt zeitenwendefähig". Beschreibt so ein bisschen die deutsche Kultur im Allgemeinen, Verwaltungskultur im Speziellen. Darin bezeichnest du die deutsche Bürokratie als eine Problemaufblasmaschine. Schönes Wort. Du sagst aber auch, den komplexen Problemen der Gegenwart können wir so nicht beikommen. Magst du das ausführen?
Ja, das ist ja quasi schon ein bisschen ausgeführt worden, weil was wir in dem Teil von dem Essay damit beschreiben, ist, dass wir natürlich gesellschaftlich vor total schwierigen und großen Herausforderungen stehen, die wir irgendwie meistern müssen. Wir aber schon ganz kleine Herausforderungen derartig aufpusten, dass wir an denen scheitern. Also ich kenne jetzt das Fachverfahren im Detail nicht und es ist sicherlich wahnsinnig wichtig, aber es wird nicht der große gesellschaftliche Wandel gewesen sein, sondern ein Puzzlestück. Und wir schaffen es, dieses einzelne Puzzlestück derartig komplex zu machen, dass schon da die Hälfte wahrscheinlich die Flinte ins Korn wirft und sagt, dann machen wir es halt weiter wie vorher. Und was wir halt aufwerfen in dem Essay, wie sollen wir denn, wenn so große Worte in die Hand genommen werden, wie zeitenwendefähig, damit überhaupt umgehen, wenn wir schon am kleinen Puzzlestück scheitern und es schaffen, das derartig komplex zu machen, dass wir da drin wie in so einem Hamsterrad gefangen sind und selbst etwas, wo eigentlich den Beteiligten klar ist, ja, das müssen wir jetzt mal machen, das kann nicht so schwierig sein, damit teilweise Jahre beschäftigt sind, um etwas zu tun. Ich glaube, das Beispiel, was wir in dem Essay haben, war, das ging auch mal durch den Stern, die Beschaffung einer neuen Mütze in der Bundeswehr, einer Wollmütze, und wie unglaublich komplex dieser Beschaffungsprozess ist, wo jeder Außenstehende sagen kann, wie schwer kann es sein, eine Wollmütze zu kaufen? Das ist jeder, was wir alle privat, was ich alle 2 Jahre machen müssen, wenn wir sie irgendwo liegen lassen. Aber selbst das schaffen wir so aufzublasen, dass damit ein Verwaltungsapparat über Jahre beschäftigt ist.
Aber das ist doch interessant, weil diese Komplexität ist ja von keiner Seite wirklich gewollt. Also sie ist ja ein systemischer Effekt. Ja. Und die Leute, die im Bundestag oder im Abgeordnetenhaus sitzen und diese Gesetze machen, die wollen ja eigentlich auch nicht, dass alles immer komplizierter wird. Aber das Gesetz wandert dann zum Beispiel in die Exekutive, wird von unterschiedlichen Behörden, Akteuren vielleicht nochmal unterschiedlich ausgelegt, vielleicht sogar hier und da nochmal sicherheitshalber verschärft. Und dann am Ende kommt sowas, wo alle die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Vielleicht, Björn, nochmal zurück zu den 79 Unterlagen. Du hast jetzt schon ein bisschen genannt, was da so dazugehört. Ich stelle mir das dann so vor, oder ich weiß das, dass diese Unterlagen dann an verschiedene Akteure im System geschickt oder davor gelegt werden müssen und dann werden die auch nochmal geprüft. Dieser ganze Prozess, also kannst du so ein bisschen beschreiben, wie das abläuft, wie lange das zum Beispiel dauert, ob das nachvollziehbar ist, ob das standardisiert ist oder ob das auf dich eher dann willkürlich wirkt am Ende, was dann eben für ein Feedback nochmal kommt zum Thema Barrierefreiheit oder so.
Das ist zum großen Teil, aber nicht, weil die bösartig sind, sondern aus ihrer Rolle heraus das gar nicht manchmal so gut beurteilen können. Wenn ich jetzt, ich will dem gar nicht zu nahe treten, aber so ein Personalvertretungsgremium in so einem Bezirk besteht ja dann zum Teil auch aus einem Gärtner oder einer Kraftfahrerin und die sitzen jetzt in so einem Gremium und bestimmen über Digitalisierungskonzepte mit. Mhm. Und da muss man sich ja zwingend gar nicht mit beschäftigen in seinem Berufsumfeld, aber bestimmt darüber jetzt, ja. Und das ist natürlich schon fatal, finde ich irgendwie, dass wir, aber wir müssen es gar nicht auf so eine Konzeptebene heben. Wir haben ja schon Abstimmungsprobleme auf der Kollege sitzt hier direkt gegenüber. Wir probieren seit einer Woche, wie sagt man, hilf mir auf die Sprünge, was wir gerade bereinigen wollten, nicht ein Konzept, sondern lediglich ein Protokoll einer Veranstaltung. Und da gibt es schon so viel Input aus 12 Bezirken und beteiligten Senatsverwaltungen, dass wir schon das zu einem große Probleme haben. Weil sich jeder irgendwie auch wieder da drin wiederfinden will. Und in diesen Projekten, und das ist so meine Meinung, dient ein Protokoll eigentlich nur noch dazu, Angst irgendwie zu verhindern, sich sicher zu fühlen, alles abzusichern. Aber es mangelt dann einfach auch an Vertrauen. Mhm. Wenn ich mir eigentlich den ganzen Playern vertrauen würde und sagen, ja, der kümmert sich um Barrierefreiheit, der kümmert sich auch um die anderen Dinge und wir vertrauen denen und auch unsere Anforderungen sind bei dem gut aufgehoben, dann müsste ich das theoretisch gar nicht so immer in vielen Protokollen festhalten, sondern könnte einfach mal den machen lassen oder die machen lassen.
Es scheint, dass die Anreize mitunter vielleicht auch dann falsch gesetzt sind bei den Akteuren, in dem Sinne, dass nicht alle unbedingt die gemeinsame Motivation haben, dass da am Ende ein gutes Produkt rauskommt, was den Leuten, die es benutzen, wirklich weiterhilft, sondern dass es im Zweifel andere Kriterien sind, nach denen sowas auf dem Weg oder im Rahmen dieses Prozesses dann bewertet wird. Ich leite damit mal über zu Jutta. Eine Erfahrung, die wir oft machen, wenn wir Verwaltungen begleiten, ist, dass wir sind dann bei einer Fachabteilung, keine Ahnung, Stadtentwicklung oder Umwelt oder so, die kennen diesen ganzen komplexen Prozess nicht. Die wollen dann vielleicht auch, wie Björn sagt, die haben eine Idee und sagen, Mensch, wenn wir hier eine digitale Anwendung hätten, dann könnten wir viel effizienter arbeiten. Und dann lernen sie das kennen und sagen, um Himmels Willen, wie soll denn da jemand durchblicken in diesem Dickicht aus Vorschriften, aus verschiedenen Schritten? Und wir haben es auch schon erlebt, dass Leute abgewunken haben und gesagt haben, ja, eine Digitallösung wäre super, aber vergiss es, das ist zu kompliziert, dafür haben wir die Ressourcen gar nicht. Kaum jemand scheint mehr durchzublicken und ich frage mich, wie du auch schon gesagt hast, fehlt es hier nicht einfach auch an Wissensmanagement? Muss man eher das Wissen aufbauen oder muss man eher die Prozesse vereinfachen?
Ich glaube, wir müssen darüber sprechen, wer diese Projekte durchführen sollte. Denn wie du sagst, ist die Person, die mit dem Fachverfahren arbeitet, in der Regel auch dafür zuständig, sich darum zu kümmern, ein aktuelles, funktionierendes Fachverfahren zu haben und wird dann über Nacht zur Projektleitung nicht ausgebildet, wie das andere sind, die Projekte durchführen, muss auch noch Datenschützer sein und IT-Sicherheitsexpertin oder Experte. Und das neben der regulären Arbeit in der Regel. Und da ist Unterstützung aus Teams in der Verwaltung, die sich damit professionell beschäftigen, glaube ich, sehr wertvoll. Aber diese Teams gibt es nicht. Und dann kommt der IT-Sicherheitsbeauftragte, der auch nicht viel Zeit hat und wird einmal kurz bespielt und soll dann 2, 3 Sachen sagen. Der sagt dann 2, 3 Sachen, auf die man achten muss. Die nimmt man dann wahnsinnig wichtig und denkt sich, oh mein Gott, das müssen wir jetzt hier ganz prominent umsetzen. Also das, was man in großen IT-Projekten in der freien Wirtschaft erlebt, wie ihr auch im CityLab arbeitet, das ist in der öffentlichen Verwaltung nicht möglich. Allein den nächsten Termin zu finden bei allen Projektbeteiligten, die in ihren Linien drinstecken, ist notwendig. Und ja, ich glaube, es ist nicht zwingend ein Wissensthema, es ist ein Kompetenzthema. Die Menschen, die in der Verwaltung arbeiten, sind in der Regel keine ausgebildeten Projektmanagerinnen und Manager. Das muss man aber sein, wenn man ein neues Fachverfahren an den Start bringen möchte. Dann weiß man auch um diese ganzen Dokumente. Und es ist immer wieder erstaunlich, wie sehr sich die Menschen in diese Aufgabe hineinfinden, sich selber fortbilden, Erfahrungen sammeln, sich mit anderen austauschen. Denn die Projekte funktionieren ja in irgendeiner Form. Wir kriegen ja auch neue Fachverfahren an den Start. Aber es gibt auch überhaupt nicht diesen Körper, diesen Resonanzraum, an den ich dann sagen kann, ich hätte gern fürs nächste Mal dies und das. Diese Stelle gibt es nicht. Und so fängt jeder von vorne an. Und ich glaube, das ist das, was es so schwierig macht.
Wir werden im Laufe des Gesprächs sicher noch auf mögliche Lösungsansätze kommen, haben aber auch den Luxus, dass wir ein bisschen mehr Zeit bekommen haben und deswegen durchaus auch etwas tiefer reingehen können. An Sascha, mit dem ich eine gewisse Leidenschaft teile für Systemtheorie und Organisationsforschung. Darüber sprechen wir manchmal. Ich sagte eben schon, da haben sich über Jahre Dinge auch aufgetürmt, Vorschriften, Regularien und so weiter. Jeder Einzelne gut gemeint und wahrscheinlich jeder Einzelne auch mit einer Berechtigung. Es würde ja niemand bestreiten, dass es sinnvoll ist, dass eine Verwaltungsanwendung barrierefrei gestaltet ist zum Beispiel. Also das ist auch wichtig, vielleicht das nochmal festzuhalten. Das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist, wie diese verschiedenen Regeln sich immer weiter auftürmen und auch ineinander greifen. Mein Eindruck ist, systemtheoretisch jetzt gesprochen, die Umwelt wird immer komplexer. Das System Verwaltung reagiert durch den Aufbau von Innenkomplexität bis zu einem Punkt, an dem es eigentlich zu träge oder überfordert ist. Und was passiert denn dann eigentlich mit solchen Organisationen? Die würden doch eigentlich privatwirtschaftlich wahrscheinlich irgendwann kaputt gehen, oder?
Die Verwaltung hat ja den Vorteil, dass sie nicht kaputt gehen kann. Also wenn ich habe halt eine Umwelt, die sich in irgendeiner Geschwindigkeit bewegt und die muss jetzt dafür nicht mal schneller werden. Also Gesellschaft entwickelt sich ja immer weiter. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, wenn irgendwie in Deutschland steht dann jedem zweiten Café hier nur Barzahlung. Und wenn ich habe vorher in Holland gelebt, wenn ich da ins Café stehe, steht da hier keine Barzahlung. Also eine Organisation muss ja immer irgendwie auf die Bewegung der Umwelt reagieren. Und wenn irgendwann das Delta zwischen der Umwelt und der Organisation zu groß ist, dann hat die Organisation eigentlich nur zwei Möglichkeiten, umzugehen oder sich wirklich radikal zu wandeln, wie Thomas Ramge heute Morgen gesprochen hat. Und die meisten Organisationen gehen irgendwann um, weil sie halt nicht mehr Schritt halten können und nicht mehr, irgendwann zahlen alle mit Karte und sagen, dann gehe ich halt in ein anderes Café, wenn ihr weiterhin keine Kartenzahlung annehmt. Als Verwaltung kann ich ja nicht einfach umgehen. Was typischerweise passiert, ist, dass dann, wenn ich wirklich total ineffizient bin in der Art und Weise, wie ich etwas umsetze, dass dann entweder eine zusätzliche Verwaltung irgendwo als neue Institution aufgebaut wird und Geldflüsse woanders hinfließen, oder dass man eben versucht, dieser Verwaltung in irgendeiner Weise ein neues Leben einzuräumen. Es gibt eine ganze Menge Literatur in letzter Zeit zu so Deinstitutionalization, also wie kann ich eigentlich Institutionen deinstitutionalisieren?
Zurückbauen. Sozusagen.
Zurückbauen, genau, weil das, was du angesprochen hast, ist, die all diese Verfahren, die sind ja nicht in, die sind nicht von einer Person erdacht worden, um die Verwaltung zu lähmen. Ja. Da sitzt dann jemand und sagt so, und jetzt machen wir das ein bisschen langsamer, sondern die kommen ja aus einer bestimmten, gerechtfertigten Perspektive. Es wird ja niemand hier im Raum sagen, es ist eine blöde Idee, dass wir Datenschutz haben. So. Aber neben all den anderen Dingen, die sich auch schon jemand ausgedacht hat, sorgt es halt dafür, dass man eine Art Korsett gebaut hat. Und jetzt ist die Frage, ob ich überhaupt bei sowas in der Lage bin, das wirklich zu deinstitutionalisieren oder eine andere Institut daneben zu stellen, oder ob wir nicht einfach auf Teufel komm raus damit leben müssen und dann eher eine Prozessfrage haben. Also wenn wir sagen, wir wollen das, weil das eine gesellschaftliche Errungenschaft ist, dass wir diese Regeln haben und dass es uns damit besser geht, als wenn wir sie nicht hätten. Wie können wir uns dann mit dem Prozess auseinandersetzen, dass trotzdem hinten etwas rauskommt? Da scheint es einen großen Disconnect zu geben. Also wenn ich jetzt einfach einen Haufen an Word-Dokumenten habe, wo drin steht, das habt ihr zu tun, ohne dass ich euch erkläre, wie es geht, oder euch jemanden an die Hand zu drücken, der euch dabei hilft, es umzusetzen, dann scheint es ja stärker ein Umsetzungsproblem zu sein, als dass wir sagen, wir müssen all diese Errungenschaften wieder loswerden und Barrierefreiheit aus dem Fenster werfen. Hauptsache, wir haben alles digitalisiert.
Ja. Genau, ich glaube auch, dass es ein Umsetzungsproblem ist, aber auch den Eindruck, dass es eben zwischen Legislative und Exekutive da eine gewisse Lücke gibt. Dann kommt eine neue Regierung, Abgeordnete erlassen nochmal neue Vorschriften, weil das ist halt so das, was man macht als Abgeordneter, ab und zu ein Gesetz verabschieden. Und das kommt dann obendrauf. Und das bedeutet nicht, dass man alle Gesetze, die da schon gelten, im Detail eigentlich kennt, sondern man packt es eben einfach nochmal dazu. Und für die Verwaltung wird es immer komplizierter und man nimmt halt seltener mal eine Vorschrift einfach so weg. Ein anderer Aspekt ist der Zusammenarbeit von Verwaltungen mit Unternehmen, auch im Digitalbereich, mit Startups. Wir hatten auch im CityLab neulich eine sehr spannende Veranstaltung zu Vergabe, wo wir also sowohl die Vergabestellen aus der öffentlichen Verwaltung, also die Aufträge rausgeben, und Unternehmerinnen und Unternehmer zusammengebracht haben. Darunter auch einige, die gesagt haben, nee, das mache ich nicht mehr. Mit Verwaltung zusammenarbeiten mache ich nicht mehr. Das tue ich mir sozusagen nicht an. Und was man da sehen kann, ist, dass oft schon die Leistungsbeschreibung, also eine Verwaltung eben eine Ausschreibung macht, viele hier werden das wissen, dann ist das ein sehr stark formalisierter Prozess und dazu gehört natürlich das Produkt, das man einkaufen möchte, genau zu beschreiben. Im IT-Bereich hat man das öfter, dass diese Leistungsbeschreibungen so kompliziert, also eigentlich unverständlich sind, dass viele Unternehmen dann sagen, also eigentlich die guten Unternehmen sagen, nee, das geht nicht. Und die weniger Guten sagen, ja, wir kriegen es irgendwie hin, wir brauchen nur sehr, sehr viel Geld dafür, kriegen es dann aber nicht hin. Diese Leistungsbeschreibungen, habe ich gelernt, sind oft das Ergebnis von was sich IT-Anforderungsmanagement nennt. Sonst würde man sagen Requirements Engineering in der Produktentwicklung. Und das ist ja auch sehr faszinierend. Also alle dürfen so dann ihren Senf so ein bisschen dazugeben. Man sagt also, wir wollen jetzt eine neue IT-Anwendung in der Verwaltung schaffen, dann fragen wir doch mal alle Leute, die das nutzen sollen, was wünscht ihr euch? Dann kriegt man so eine lange Liste von Wünschen und dann kommt das halt so in die Leistungsbeschreibung, die dann auch gerne mal ein paar hundert Seiten lang sein kann. Und dann heißt es halt, ja, kann das irgendjemand umsetzen? Und was du eben auch schon angedeutet hast, Jutta, so ein richtiges IT-Produktmanagement, wie man es kennt, also jemand, der dann vielleicht auch mal priorisiert, der sagt, das ist nicht machbar, das ist nicht wichtig, lass uns mal aufs Wesentliche konzentrieren, findet oft nicht statt. Und auch das ist ja eigentlich gut gemeint. Ist ja eine gute Idee zu sagen, wir fragen mal alle, die das nutzen sollen, was sie eigentlich brauchen. Also man könnte sagen, in gewisser Weise ist es sehr bedarfsorientiert. Aber trotzdem ist das Ergebnis halt oft Murks. Vielleicht nochmal an euch beide. Warum ist das so? Wie erlebt ihr das?
Ja, ich wollte kurz nochmal den Gedanken von Sascha mit dem europäischen Ausland. Es ist ja ein weit verbreiteter Irrtum, dass das D in DSGVO für Deutschland steht, sondern das haben die ja in Dänemark auch und in Lettland und Litauen und den ganzen Ländern, die es so um uns herum gibt. Und dann reisen da auch immer ganz viele Menschen hin, insbesondere Entscheiderinnen, und merken dann, wow, so kann Verwaltung funktionieren, und kommen dann wieder und dann geht es hier aber nicht weiter. Und dann um deinen Gedanken dann anschließend, jetzt schreiben wir das mal aus. Wir schreiben das jetzt mal aus, und dann wird sich die Unternehmerin aus Baden-Württemberg, die 6 Programmierer hat, wird sich natürlich nicht an dieser Ausschreibung beteiligen, und auch die 3 Jungs aus der Garage nicht, weil sie schon keinen Frauenförderplan haben. Die Unternehmerin aus Baden-Württemberg wird sagen, jo, das ist mein Laden, den habe ich hier aufgebaut, ich mache 10 Millionen Umsatz im Jahr, aber ich habe leider nur 6 Jungs. Tut mir leid, ich habe hier keinen Frauenförderplan und kann an eurer Ausschreibung gar nicht teilnehmen. Ohne diese Vorschrift irgendwie schlecht reden zu wollen, aber da bewerben sich dann natürlich auch nur die üblichen großen Verdächtigen, die sowas in der Schublade haben, und die kleinen Innovatorinnen werden natürlich einen Teufel tun, da mitzuspielen bei unserem Spiel, und dann kaufen wir halt wieder bei den Großen ein, und ob das dann immer so unseren Anforderungen entspricht, wage ich zu bezweifeln.
Aber vielleicht nochmal zur Qualität von Leistungsbeschreibung. Wir haben in Berlin ja auch noch sehr viele Access-Anwendungen, die mal von irgendjemandem entwickelt wurden, weil man Daten managen musste. Die sind alle abzulösen, die sind in Berlin nicht mehr erlaubt. Aber das ist das Look and Feel, das diejenigen, die die Leistungsbeschreibung erstellen, haben. Und die wollen eigentlich, dass genau so ein grauer Kasten, in dem ich irgendwas filtern kann, dann wieder geliefert wird. Und das ist die Erfahrungswelt, aus der dann eine Leistungsbeschreibung entsteht. Und wer soll sich denn einen Marktüberblick verschaffen, ohne mit Firmen zu sprechen, was ja auch immer ein bisschen kritisch ist, um zu sehen, was geht eigentlich heute? Und du hast IT-Management und Anforderungsmanagement angesprochen. Wer weiß denn in der Verwaltung, was es da draußen gibt, was diese ganzen Firmen können, was man heute so macht, wie man heute Daten managt, wie das alles geht, wo kann ich mir das mal angucken, wer kann mir das mal erklären? Also das ist, glaube ich, etwas, was ganz wichtig ist, dass diejenigen, die diese Leistungsbeschreibung erstellen, erstmal verstehen, wie man sowas heute macht. Ja, also wenn ich nur mit einem Fachverfahren arbeite, dann weiß ich nicht, wie andere aussehen, und vielleicht gibt es auch keine neuen, die ich mir mal angucken kann. Und wenn ihr dann kommt mit eurem Prototyping und nach 2 Tagen steht da was, was ich klicken kann, dann hat man plötzlich viel verstanden und kann seine Leistungsbeschreibung auch besser beschreiben. Aber das fehlt.
Okay, aber das klingt, als wäre unsere Arbeit immer nützlich. Das ist ja schon mal schön zu hören.
Also ich empfinde sie so, aber es ist ja auch nicht so, dass alle immer bei euch vorbeigucken können.
Das stimmt. An die noch nicht da waren, kommt gerne mal vorbei. Wir nehmen auch Publikumsfragen an. Ihr habt noch ein bisschen Zeit, euch welche zu überlegen. Aber könnt schon mal damit anfangen. Lieber Sascha, in deinem Artikel, in deinem Essay, gibt es noch eine andere sehr schöne Stelle, nämlich eine interessante Perspektive auf Gremien und Beteiligung und so. Und das kommt auch in dem Buch vor, was du mit Johanna Sprondel geschrieben hast. Du schreibst, wenn man den Kreis der Interessenvertreter groß genug zieht, dann ersticken deren Perspektiven jeden Veränderungsimpuls. Das ist spannend, weil man eben oft dazu neigt, glaube ich, dann eben, wie ich schon sagte, zu sagen, wir beziehen erstmal alle Stakeholder mit ein. Das machen wir ehrlich gesagt auch oft. Und dann merkt man hinterher, das ist gar nicht so leicht, da sozusagen dann noch die notwendige Klarheit sich zu behalten.
Ich erinnere mich dann an eine Digitalstrategie. Ich glaube, das ist tatsächlich auch das ist ein Problem, was ich sehr stark festgestellt habe in dem Umzug aus Holland nach Deutschland, dass man in der Art und Weise, mit wem ich über etwas rede, dort, sagen wir mal, einen pragmatischeren Zugang hatte. Hier ist es immer ganz wichtig, dass ausdefiniert wird, wer sind eigentlich die Anspruchsgruppen, wer darf die vertreten und wer muss mit am Tisch sitzen, damit wirklich alle am Ende eine Art Einigkeit haben. Und was wir beschreiben ist, es gibt dieses Bias against Creativity. Und es geht jetzt ja nicht darum, etwas... Ich muss das nochmal aufbohren. Wir haben ja vorhin dieses Bild gehabt von der digitalen Steuererklärung und dass Elster im Grunde einfach die Umwandlung eines Papierformats in einen Browser ist. Und das ist von der Komplexität überschaubar, weil ich genau weiß, wo ich hin will, in dem Augenblick, wo ich losgelaufen bin. Wenn ich das aber auf Basis digitaler Technologie anders machen möchte, weil ich glaube, dass da was möglich ist, dann ist ja dieser Prozess, wir sagen mal, inhärent zielunscharf. Also ich weiß am Anfang nicht genau, wo ich hinlaufen werde. Das ist ein Riesenproblem für eine Leistungsbeschreibung, weil ich eben noch nicht beschreiben kann, wo wir am Ende rauskommen, weil ich das Problem noch nicht gelöst habe. Und in dem Augenblick, wo ich mir ein großes Gremium hinsetze und jeder eine Meinung dafür haben darf, haben die die Tendenz, qua ihrer Position, dass sie das beurteilen sollen, sich für konservativere Lösungen zu entscheiden. Also wenn ich irgendwo beauftragt werde, als Gutachter drauf zu gucken und da ist irgendwas wirklich Innovatives drin, dann ist es einfacher für mich zu sagen, sowas habe ich noch nie gesehen, als zu sagen, ah, ist interessant, sollte man mal versuchen. Gleichzeitig wollen wir das aber immer, dass wir sagen, es ist ja total gut, einen partizipativen Prozess zu haben, wo viele Leute an den Tisch setzen, ignorieren aber, dass das die Innovationsfähigkeit von dem Ganzen runtersetzt. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass wir diese jeder muss mitreden können, höher bewerten, als dass wir eigentlich, beziehungsweise bewerten wir eigentlich fast alles in dem Prozess höher, als das, was Innovatives rauskommt. Also auch die ganzen 79 Konzepte, die da eingereicht werden müssen, bewerten sich ja jeweils höher, als das Pragmatisches, Innovatives rauskommt. Mhm. Und ich glaube, vielleicht muss man an dieser Waage etwas arbeiten, sowohl was die Beteiligungsprozesse angeht, die ja ganz oft auch, die macht ja niemand, um jemanden zu ärgern, sondern die macht man ja, um die Leute abzuholen, aber auf Kosten dessen, dass da tatsächlich was Neues und in überschaubarer Zeit, also ganz oft ist ja das Problem, dass ich unendlich viel Zeit damit verbringe, von allen eine Meinung abzuholen und eine Kollegin von mir hat früher immer gesagt, wenn man viele Leute fragt, kriegt man viele Antworten. Den muss man dann halt irgendwas machen.
Das würde heißen, man muss sich also dann schon hier und da mal entscheiden, will man jetzt effizient oder mutig vorangehen oder will man sozusagen das Mittelmaß, das man bekommt, wenn man eben hinreichend viele Leute fragt, weil irgendwann ist es dann eben...
Ne, ja, oder halt härter filtern und dann in den Konflikt reingehen, dass jemand sagt, warum habt ihr uns denn nicht gefragt? Mhm. Weil ihr uns aufhaltet.
Aber es ist auf jeden Fall ein starker Mechanismus und das darf ich auch mal so erzählen, dass wir das im CityLab natürlich auch schon erlebt haben, für nichts kriegt man mehr Ärger, als wenn man vergisst, jemanden einzubeziehen.
Ja, total.
Aber manchmal ist es pragmatisch eben viel leichter zu sagen, nee, wir glauben daran, dass das eine gute Idee ist, wir machen die jetzt
und
einfach.
Und umgekehrt auch, das war so eine Erfahrung für mich in Holland, wenn man eine Sitzung hat, dann stehen Leute auf und sagen, ich glaube, ich kann dir nichts Sinnvolles beitragen und gehen. Das ist mir in Deutschland noch nie passiert, dass irgendjemand, der eingeladen wurde, zu irgendwas auch, wenn die keine Ahnung haben, die sitzen das durch und melden sich dreimal und sagen irgendwas, was niemanden weiterbringt, anstatt zu sagen, ich glaube, ich kann wirklich nichts beitragen.
Ja, wir haben uns während Corona oft diesen Button gewünscht, den man noch erfinden muss im Zoom-Videocall. Der geheime Button und wenn die Mehrheit der Teilnehmer den drückt, dann endet der Call automatisch. Ja, wäre mal eine schöne Innovation. Stimmt. Es ist immer wieder überraschend, wie man den Eindruck hat, deutsche Verwaltung ist einfach sehr stark formalisiert, regelbasiert und so soll das ja auch sein. Und wenn man dann arbeitet und auch mit unterschiedlichen Behörden, Verwaltungen arbeitet, merkt, das hängt wahnsinnig viel von einzelnen Menschen ab. Ich finde das oder wundere mich regelmäßig darüber und wollte euch jetzt auch nochmal fragen, wie eure Einschätzung darauf ist. Also wie viel davon sind denn einfach Vorschriften und Regeln, wo man sagt, ja Mist, wir müssen das halt so machen, auch wenn es nicht gut ist. Wie viel ist der sogenannte Ermessensspielraum, den man eben hat? Welche Rolle spielen Mut, gute Führung bei der Umsetzung von Digitalisierung? Das ist jetzt eine große Frage, aber...
Mut braucht es definitiv. Die Deutschen per se, ich behaupte das jetzt einfach mal, nach zwei Diktaturen und dann gab es ja sowas wie eine Corona-Diktatur auch noch, haben ein riesiges Misstrauen gegenüber dem Staat, ja, berechtigt oder unberechtigt, aus den vorangegangenen Diktaturen eher berechtigt. Also wenn der Staat mit meinen Daten hantiert und so, da habe ich erstmal Angst, ob berechtigt oder nicht. So, und diese Angst überträgt sich auf unsere Prozesse. Wir müssen also da besonders gründlich deutsch sein. und machen das dann auch und halten uns an alle Vorschriften. Und dann sind wir bei dem Thema Führung. Die Menschen, die bei uns führen, sind in der Regel Juristinnen, die zwar zwei Staatsexamen haben, aber erstmal mit Personal noch nicht so viel am Hut hatten, wenn sie in diese Position kommen. Oder sind Menschen jetzt, wir können ja jetzt auch von außen andere Menschen einstellen, sind Menschen, die vielleicht mal ein Projekt geleitet haben, aber nie Personal geführt haben. Und ich glaube, dass es tatsächlich ein Riesenschlüssel ist, mehr bei der Personalauswahl darauf zu achten, sitzen da Menschen, die nur Regeln befolgen, oder holen wir uns auch Menschen rein, die das mal anders angehen und nicht das erste Konzept schon deswegen nur schreiben in ihrem Projekt, weil vielleicht irgendwann mal der Rechnungshof vor der Tür steht und du sagt, sondern weil sie ein System verändern wollen an der Stelle, eine ganz kleine Datenbank ablösen möchten, irgendwie aus Access vielleicht jetzt ein Modul F-Lösung machen. Da habe ich heute was Tolles von den Kollegen aus Hamburg gehört, die das nämlich zentral alles abräumen, diese Problematik, Datenschutz, Beteiligung, Konzepterstellung. Und dann können die ganzen kleinen Ämter nämlich um die Ecke kommen, die nicht Projektleitung haben, und sagen, hier, guckt mal, wir haben hier ein Problem, könnt ihr das mit eurer digitalen Lösung schaffen? Ja, können wir. Und dann ist das abgeräumt. Also wie gesagt, der Schlüssel ist tatsächlich, ich glaube, unsere Kultur der Führung und der Personen, die da handeln.
Das ist eine, das schreibe ich mir auch gleich hier auf den Zettel zum Thema mögliche Lösungsansätze. Wir hatten einen spannenden Austausch mit 18F, der Innovationseinheit der US-amerikanischen Regierung, am Dienstag. Die haben einen Cloud-Service entwickelt für die US-Regierung, cloud.gov. Und das Coole an diesem Service ist, die sagen, wir hosten nicht nur eure Anwendungen, liebe Verwaltungsmitarbeiter, in der Cloud, sondern wir erledigen für euch auch den ganzen Papierkram drumherum gleich mit. Und das ist eigentlich sozusagen das Killer-Argument gewesen. Nicht die technische Infrastruktur, weil die kann ich mir auch bei AWS oder so kaufen. Entschuldigung, Jutta, du hast bestimmt auch eine Meinung zum Thema.
Ja, also ich würde gerne ergänzen, dass es sehr wichtig sein wird, dass sich die Menschen, die sich mit den Digitalisierungsprojekten beschäftigen, dass sie die Chance haben, sich zu vernetzen, sich auszutauschen. Solche Formate wie hier nutzen, wobei hier jetzt alle die Lösung haben, steht ja auch hinter uns an der Wand, aber das transportiert sich auch nicht automatisch in eine Organisation, und da würde ich auch wieder auf die Führungskräfte hinweisen wollen, die das verstehen müssen. Die sitzen quasi auf dem Geld, die benennen die Projektleitung, wie Björn gerade gesagt hat, Menschen, die das vielleicht auch in der Personalführung im Projekt noch gar nicht mitbekommen haben, und regieren möglicherweise auch rein, ohne die Konsequenzen abwägen zu können. Und das ist, glaube ich, ein Thema, wo wir noch sehr viel verbessern können hier in Berlin. Ihr macht ja im City Lab auch viel an Information. Aber dieser Digitalcheck für Führungskräfte, der wäre mir schon sehr wichtig, damit jeder weiß, was es bedeutet, etwas Innovatives auch umzusetzen, dass man weiß, in Berlin wird das noch an 4 Stellen gemacht, dass da einfach ein bisschen mehr Schwung reinkommt und niemand Angst haben muss, der Pionier zu sein, der scheitert. Und auch das Scheitern ist nicht schlimm, aber wir sind halt an unsere Haushaltsmittel gebunden, wir müssen sorgsam mit Steuergeldern umgehen, und ein Scheitern heißt, das Projekt ist in den nächsten 4 Jahren nicht budgetiert, kann nicht neu gestartet werden. Also auch da müssen wir, glaube ich, flexibler werden, und das habt ihr ja mit dem Vergaberecht jetzt auch angestoßen, dass man da auch Formate finden kann, wo sich Startups auch mal im Wettbewerb auf einen Prototyp bewerben können oder ähnliches mehr. Da brauchen wir einfach Geschwindigkeit und innovative Ideen, wie wir heute schon an vielen Stellen gehört haben.
Ja, und um da an Francesca gerade vielleicht nochmal anzuknüpfen, ne, auch dieses mache ich später bei den Lösungen. Ich muss mich hier an meine Struktur halten. Wir wollen langsam in den Lösungskorridor einbiegen, mit dem Phänomen Grauzonen in der Bürokratie. Davon gibt es auch einige, gerade wenn man Neuland, so haben wir ja in Deutschland lange gesagt, zu Digitalem, wenn man Neuland betritt. Es gibt relativ wenig Präzedenzfälle. Und man macht dann einfach Sachen und sagt, naja, das haben wir jetzt hier noch nicht so gemacht. Und dann ist auch gar nicht so ganz klar, manchmal ist das jetzt erlaubt oder verboten, weil es gibt ja nicht, ist ja nicht alles reguliert. Und das heißt dann, wenn man da ganz genau hinschaut, findet man meistens einen Grund, warum es wahrscheinlich nicht geht. Aber man kann auch einfach nicht so genau hinschauen, und dann geht es auch erstmal und so. Es gibt deswegen auch in dieser ganzen Civic-Tech, GovTech-Community so diesen Satz, ask for forgiveness, not permission. Also lieber hinterher um Verzeihung bitten, als vorher um Erlaubnis. Dann ist die Chance höher, dass man es umgesetzt bekommt. Sascha, du hast ein ganz tolles YouTube-Format, das an dieser Stelle sehr empfohlen sei, zusammen mit dem RBB. Wie heißt es nochmal? Ding an sich?
Genau. Heißen wir es jetzt Ding an sich, wir werden irgendwann gerebrandet.
Okay, und da gibt es eine Folge zum Thema brauchbare Illegalität. Meine Lieblingsfolge aus diesem Format. Vielleicht magst du mal erklären, was das ist und was das solchen Organisationen helfen kann, die sonst in ihren eigenen Regeln vielleicht ersticken.
Genau, weil wir noch keine zu Bürokratieabbau gemacht haben. Das kommt dann noch irgendwann. Also brauchbare Illegalität, das ist so ein altes Luhmann-Konzept, das beschreibt im Grunde die Idee, dass eine Organisation, in der sich jeder an alle Regeln hält, nicht funktionieren kann. Und dass eine Organisation nur dann funktioniert, wenn man im Sinne der Organisation sich über bestehende Regeln hinwegsetzt. Also ganz einfaches Beispiel wäre, dass es mit Sicherheit nicht in Ordnung ist vom Arbeitsschutz, dass ich auf den Stuhl steige, um ein Fenster zu öffnen. Jetzt ist aber zu warm im Büro und ich kann hier nicht arbeiten und der Hausmeister ist bereits im Feierabend und wir haben auch keine Leiter. Steige ich trotzdem auf den Stuhl, auch wenn der Arbeitsschutz sagen würde, das darf ich nicht. Und in dem Augenblick ist das brauchbare Illegalität, weil wenn das Fenster offen ist und es besser belüftet ist, dann bin ich produktiver in dem, was ich mache. Und was wir ganz oft miteinander verwechseln, ist quasi eine nicht brauchbare Illegalität, wie der RBB-Skandal beispielsweise, wo jemand sich selbst bereichert, nicht für die Sache, sondern ein Skandal für sich selbst beispielsweise. Und dass wir, wenn so etwas passiert, mehr Regeln einziehen, damit das nicht wieder passieren kann. Ja. Wir aber mit den Leuten, die eine brauchbare Illegalität, also sich gegen Regeln verhalten, im Sinne der Sache, denen mit den gleichen Konsequenzen drohen, wie den Leuten, die die Regeln brechen, beispielsweise um sich selbst zu bereichern. Und die zwei Dinge für sich logisch auseinanderzuziehen und einmal zu verstehen, es muss Leute geben, die sich nicht an alle Regeln halten, damit so eine Organisation überhaupt funktionieren kann. Und gleichzeitig, was Björn gesagt hat, dass das auch etwas ist, was ich meinem Team mitgeben muss. Ich weiß, dass ihr im Sinne der guten Sachen nicht alles jetzt umsetzen könnt, aber wir wissen ja, wo wir hinwollen. Also ich bin ja auch in einer Verwaltung, an einer Universität und für mich irgendwie, wenn ich so einen Studiengang leite, das Wichtigste ist, wie zufrieden sind meine Studierenden. Der Verwaltung ist am wichtigsten, dass es keine Rüge vom Rechnungshof gibt. Das ist meinen Studierenden relativ egal. Und das ist halt immer so ein Aushandlungsprozess, wie kann ich für die beste Lehre hinkriegen, auch wenn der Rechnungshof bestimmte Sachen möglicherweise anders haben möchte und trotzdem muss ich irgendwie dafür sorgen, dass die Studis zufrieden sind. Und wenn ich mich an jede einzelne Regel halten würde, dann könnte ich ganz viele Leute zum Beispiel nicht einladen, die dort unterrichten, weil das eben nicht geht, genau wie das da drin steht. Und ich glaube, sich das einmal klar zu machen, hat bei mir dazu geführt, dass ich bestimmte Prozesse und Abläufe verstanden habe, warum die in Teilen von so einer Verwaltung funktionieren, weil die Schleichwege gefunden haben, damit umzugehen, für die Sache. Und nicht dafür, dass sie selber irgendwie, keine Ahnung, in größeren Hotelzimmern wohnen können oder was in die Richtung.
Genau, und da sind wir, glaube ich, schon recht nah dran an einem Lösungsmodell, nämlich Regeln zu ersetzen, zum Beispiel durch Vertrauen in die eigenen Mitarbeiter, statt sozusagen implizit zu unterstellen, die wollen uns alle hier irgendwie ausplündern, sind potenziell korrupt oder sonst irgendwas, weil meine Erfahrung ist, die meisten wollen einfach das Beste rausholen. Ich weiß auch, du hattest vor längerer Zeit mir mal erzählt, eine Uni-Erfahrung, auch Holland versus Deutschland und die Dienstreiseabrechnung sozusagen, die dann, also wo dann in Holland eher die Haltung ist, naja, der arbeitet ja für uns. Also natürlich ne, kriegt er jetzt hier sein Per Diem und so. Und in Deutschland war eher so dieses, wir checken jetzt nochmal ganz genau, eine Banane zu viel gegessen
gerne,
hast.
Gerne oder so. So ein Grundmisstrauen. Ich hatte mal ein längeres Telefonat, da hatte ich eine Professur in Würzburg vertreten mit jemandem, der die Reisekostenabrechnung gemacht hat. Und da stand auf irgendeiner Rechnung Kaffee drauf für 2 Euro. Und hat er gesagt, das sei hier nicht zu übernehmen, das ginge nicht. Und da habe ich ihm irgendwann, nachdem wir eine Viertelstunde über diesen Kaffee gesprochen haben, gefragt, was er meint, wie viel Zeit wir gerade in dieses Telefonat rein investiert haben und ob das verhältnismäßig ist zu diesem Kaffee. Und ja, das hat man immer wieder.
Wir wollen über Lösungen sprechen. Ihr denkt schon mal über Publikumsfragen nach. Und ich möchte eigentlich erst mal ganz offen fragen. was machen, was tun?
Als Beamter bin ich ja dazu aufgerufen, jetzt Illegalität irgendwie hochzuhalten. Also ich nenne das immer so Selbstermächtigung. Man nimmt sich das einfach raus, Dinge zu tun. Und das ist natürlich gerade für die, die neu dazukommen, schwierig, weil die trauen sich das nicht, die sind nicht in der Position, die wissen nicht, ob das irgendwie sanktioniert wird, schlimm. Also sind wir wieder bei dem Thema, insbesondere bei den vielen älteren Kolleginnen, die jetzt in diesen Positionen sind, dass wir die Leute ermächtigen, Dinge einfach zu tun und sie und ihnen die Freiräume dafür geben. Also wir haben einfach, dass der Schlüssel ist und bleibt natürlich wahnsinnige, zu viele Gesetze, aber der Schlüssel bleibt gute Führung an der Stelle und dann die Menschen loslaufen zu lassen und sagen, du kannst jetzt mal dein Projekt starten und die 60 Euro Kaffee, wo das ja eigentlich unglaublich ist, ja, wenn ich für 60 Euro Kaffee bestelle, da unterschreiben 3 Leute drauf, also die überweisen mir zwar jeden Monat viel Geld, und ich bin auch da, wenn ich zu meiner Bank gehe, dann geben die mir noch viel mehr und sagen, kauf dir ruhig ein Haus für 500.000. Aber wenn ich Kaffee kaufe im öffentlichen Dienst, dann müssen da noch mindestens 3 Leute raufgucken und prüfen das dann auch noch mal ganz genau, ob ich jetzt auch nicht was Falsches getan habe. Also da haben wir irgendwie ein Ungleichgewicht. Und wie gesagt, Schlüssel, wir brauchen Führungskräfte, die insbesondere die nachfolgenden Menschen einfach dazu ermächtigen, Dinge zu tun.
Das ist möglich aus deiner Sicht auch in dem jetzigen System?
Das ist möglich in diesem System.
Okay, das klingt
ermutigend. Man muss nur manchmal ein bisschen frech sein und das machen.
Sehr schön. Ich hoffe, es hören viele Verwaltungsbeschäftigte zu. Jutta, möchtest du was ergänzen?
Also ich fand es sehr beeindruckend, was Digital Service heute Morgen präsentiert hat. Ich wünsche mir diese Orte, an die man sich auch frei von der Organisation wenden kann, gucken kann, wie gehen Dinge, fragen kann und eben eine starke Standardisierung bei diesen Dokumenten, die man sich als vorausgefülltes Dokument, bis wir sie vielleicht abgeschafft haben oder verbessert haben, herunterladen kann, damit man die auch eben nicht, damit sie nicht jeder neu erfinden muss. Und ich wünsche mir, dass wir wissen, wo war welches Projekt, zu welcher Fragestellung. Es geht eigentlich, wenn wir über Fachverfahren sprechen, immer über Datenmanagement. Das kann man auch teilen miteinander. Das ist kein Geheimgut, also dass wir da sehr viel stärker in Austausch kommen und dass es auch eine klare Linie gibt, wann wir damit fertig sein wollen. Also E-Akt ist ja auch ein Thema hier im Land. Wann haben wir das geschafft und wann kommt dann die nächste große KI-Welle oder was immer wir dann haben?
Standardisierung finde ich einen total spannenden Anwendungsfall, gerade jetzt im Bereich IT. Björn hatte Barrierefreiheit zum Beispiel genannt. Da ist es ja eigentlich so, es gibt internationale Standards für Barrierefreiheit im Web. WCAG heißt das. Es gibt auch eine EU-Norm, die sich darauf bezieht. Und dann gibt es die barrierefreie Informationstechnikverordnung aus Deutschland, die sich dann auf die EU-Norm bezieht und so weiter. Das ist eigentlich alles gar kein Problem. Also es ist zum Beispiel auch, wir achten bei den CityLab-Sachen sehr stark auf Barrierefreiheit und das sind einfach auch internationale Standards der Webentwicklung. Es ist also gar nicht so ein Problem, die einzuhalten. Es ist auch technisch nicht schwer. Es gibt entsprechende Tools in der Webentwicklung, die das relativ leicht machen. Das Problem ist eher so, dass das dann trotzdem ja noch geprüft werden muss. Man braucht trotzdem noch dieses Gutachten, das einem das bestätigt, dass man das richtig gemacht hat. Und dann braucht man irgendwo eine Person, die dieses Gutachten nochmal prüft und sagt, ja, es ist irgendwie richtig. Und um das jetzt mal so ein bisschen zu karikieren, aber diese Person hat dann vielleicht gerade auch keine Zeit oder ist, wie Björn gesagt hat, eigentlich im Hauptberuf irgendwie, weiß ich nicht, Gärtner oder so im Straßen- und Grundflächenamt. Die letzte Weiterbildung ist auch schon ein bisschen her, BETV ist erst seit 2019 in Kraft und so weiter. Und dann passiert oft einfach dann erstmal auch lange nichts. Person hat vielleicht auch nicht Zeit, macht das nicht hauptberuflich und so. Und da ist ja eigentlich die Frage, wieso sagt man nicht einfach, haltet euch bitte an diesen Standard, an diesen völlig etablierten Standard und gut ist. So. Und wenn ihr sagt, wir halten uns dran, dann glauben wir das vielleicht erstmal bis zu dem Punkt, das wäre dann so Stichwort Genehmigungsfiktion, wo dann jemand sagt, nee, da stimmt was nicht. Und dann passen wir es halt an, wenn das so sein sollte. Aber ihr vertraut uns erstmal, dass wenn wir sagen, ja, wir halten uns an die Barrierefreiheitsverordnung, dass das auch stimmt. Da würde man ja viel Zeit sparen. Okay, nicht. Sascha, du durftest noch nichts sagen und dann würde ich Johannes bitten, vielleicht schon mal das Publikumsmikro in Stellung zu bringen und ihr dürft euch schon melden. Hast du einen Vorschlag zur Reduktion von Komplexität?
Zwei Sachen vielleicht. Einmal zu dem, was du gerade gesagt hast. Es gibt ganz viele Verfahren, wo wir als diejenigen, die das machen, schon wissen, wo wir in anderthalb Jahren stehen. Und es wird uns aber nicht geglaubt. Wir müssen trotzdem, ich habe beispielsweise gerade ein Ad personam Berufungsverfahren, das heißt, wir wissen, wen wir auf die Stelle setzen und auch nur diese Person hat dafür Geld. Dieses Verfahren endet dort. Man könnte das ganze Verfahren abkürzen, der Person morgen einen Arbeitsvertrag geben und sagen, wir ziehen das Verfahren nach, weil das Geld ist da, können das danach alles prüfen, das heißt, du hast anderthalb Jahre Karenzfrist. Aber nein, es wird alles vorgezogen und es dauert anderthalb Jahre, bis man die Person auf die Stelle setzt, obwohl alle Beteiligten wissen, was rauskommt. So, und das ist aber normal. Und wenn man das erste Mal macht, sagt man, warum ist das normal? Warum sagt man nicht, wo kommen wir raus? Und wenn alle abnicken, dann lass uns doch das andere Zeug dahinter setzen. Das Zweite, was mir wichtig wäre zu dem Leadership-Thema ist, es gibt ja so ganz viel Literatur zu Organisationskulturen. Wenn man Kulturen runterbricht, dann ist eine Sache, die immer wichtig ist, was sind eigentlich die Rituale in so einer Kultur? Inwiefern wird denn hier etwas, was ist hier ein Erfolg und wie wird ein Erfolg ritualisiert? Und zu überlegen, dass ich mit diesen Ritualen einen großen Hebel habe, zu zeigen, was wollen wir eigentlich, dass Leute tun, beziehungsweise was wollen wir, dass Leute nicht tun. Also wird ritualisiert jemand dafür gefeiert, sich an alle Regeln gehalten zu haben oder dass der Rechnungshof nicht zu sehr gerügt hat oder wird jemand ritualisiert dafür gefeiert, dass man einen Prozess beschleunigt hat oder einer anderen Abteilung, Gott bewahre, dabei geholfen hat, dass die ihren Prozess beschleunigt haben. Und ich glaube, da liegt ist schon ein Hebel über Rituale zu einer Kultur zu kommen, wo Leute anders darauf blicken, was in einer bestimmten Organisation wichtig ist und damit für die Leute auch etwas bedeutet und was eben nicht ganz so.
Finde ich eine sehr schöne Anregung, ja, weil wir auch Rituale auch pflegen im Lab. Auch zu gescheiterten Projekten gibt es dann mal ein Beerdigungsritual. Publikumsfragen. Jetzt wäre Zeit. Da sehe ich eine, zwei Hände. Vielleicht hier vorne zuerst? War schneller. Ach so, damit du hast schon das Mikrofon. Okay, dann, dann geht's so schneller.
Ich habe das System gleich gehackt. David Zellhöfer, Hochschule für Wirtschaft und Recht. Den Punkt, den du aufgeworfen hast mit der Barrierefreiheit, der hat mich natürlich übelst berührt gerade, weil ich da letztens eine Diskussion auch hatte mit einem Referenten aus dem BMI, der mir dann erklärte, dass es ja 3 Monate dauern würde, ein barrierefreies PDF aus einer existierenden PDF-Quelle zu erzeugen. Ich weiß tatsächlich nicht, was man in diesen 3 Monaten macht, aber es hat mir so ein bisschen aufgezeigt, dass man in der öffentlichen Verwaltung ja oft mit so einer gefühlten Wahrheit auch regelt. Wie du jetzt sagst, man muss ein Gutachten machen. Ich wüsste jetzt nicht, wo geregelt ist, dass man nach der BETV 2.0 ein Gutachten vorlegen muss für jede Quelle. Aber das hält ja dieses System so auf.
In der Liste von Björn ist das geregelt, die er vorhin hochgehalten hat.
Das mag sein, dass es die Liste gibt, ob es da eine rechtliche Grundlage gibt, zweifle ich jetzt mal an. Das ist ja häufig in der Verwaltung so. Da frage ich mich immer so ein bisschen, wie wir das denn aufbrechen können. Einmal diese angenommene Wirkmächtigkeit von irgendwelchen Gesetzen und Verordnungen, die es gibt, gepaart mit diesem angstfreien Raum, ohne dass es ein tatsächliches Kündigungs- oder Fehlerrisiko gibt. Also das war der Grund, warum ich mal meine Leitungsposition in der Stabi damals hingeschmissen hatte, weil man Leute tatsächlich da nicht rausholen kann. Da wollte ich das Plenum mal fragen, wie können wir denn da rangehen, diese wahrgenommene Gesetzesregeln aufzubrechen und diese Angst zu lösen? Das ist mir echt unklar. Vielleicht haben Sie da eine Meinung zu.
Ja, voll. Darf ich schon? Benjamin, direkt antworten. Also die Verwaltung erfindet ja auch diese Unterschriftserfordernis ganz oft. In wenigen Gesetzen steht drin, dass man Dinge unterschrieben haben muss, um sie dann bei der Behörde abgegeben zu haben. Und wir machen das intern ja auch extrem stark. Also mein Urlaubsantrag zum Beispiel muss ich unterschreiben, sonst geht der nicht weiter. Aber ich darf tagtäglich meine Karte an die Uhr halten, ohne irgendwie Unterschrift, um meine Arbeitszeit zu locken. Also das geht auch ohne Unterschrift offensichtlich. Und wie du schon sagst, wir erfinden uns intern Dinge, die, wenn man mal ganz tief reinbohrt, gar nicht so sind. Und dann braucht es aber Menschen, die das dann auch durchstehen. Und dann bin ich wieder bei dem Thema. Dann brauchst du eine Abteilungsleitung, die sagt, jo, der Kollege hat recht und wir machen das jetzt nicht mehr. Wir unterschreiben hier nichts mehr. Und die Anträge, die hier reinkommen, lassen wir auch nicht mehr unterschreiben, weil das ist überhaupt kein Kriterium dafür, dass dieser Antrag jetzt richtig oder falsch ist, sondern da ist irgendwie nur was mit blauer Tinte drauf. Genauso wie diese Dinge, die einer sagt, ihr müsst das jetzt aber vorlegen, dieses Gutachten. Und dann sind wir wieder beim Thema Vertrauen. Vertrauen wir doch der Kollegin, dass sie das Gutachten irgendwann beibringt, aber halt nicht zum Start, sondern schnell etwas umgesetzt hat.
Ja, hallo, ich bin Tina, ich bin Informatikerin. Und ihr habt vorhin sehr ausführlich beschrieben, wie kreativitätstötend der Prozess ist, wenn alle und jeder wirklich ihren Senf dazugegeben haben, dass dann am Ende niemand mehr Bock hat, überhaupt irgendwas zu machen. In der Softwareentwicklung arbeiten wir agil genau aus dem Grund, weil, wie du schon richtig gesagt hast, wir wissen am Anfang nicht, was dabei rauskommt, das ist viel zu komplex. Am Ende arbeiten wir alles letztendlich so ab. Wir fangen nur auf der anderen Seite an. Wir fangen mit einem ganz einfachen Prototyp an. Also im übertragenen Sinne, der ist aus Pappe und sieht scheiße aus, ja. Aber man kann erstmal erkennen, ob es funktioniert oder nicht. Die Basic-Vorgänge sind sichtbar. Und dann kommt der nächste Schritt und der nächste Schritt. Alle 2 Wochen oder alle 4 Wochen in diesem Tempo wird gearbeitet, kommt der nächste Schritt dazu. Das heißt, danach kommt die Barrierefreiheit, danach kommt, keine Ahnung, in verschiedenen Sprachen die Ausgabe, was auch immer. Also es wird schon alles berücksichtigt. Warum kann, und das Zweite ist, offensichtlich sind die Behörden selbst nicht in der Lage, aus ihrem eigenen Sumpf herauszuschauen. Warum soll das überhaupt innerhalb einer Behörde erledigt werden? Also warum kommt nicht eine außenstehende Firma, eine Organisation her, arbeitet das digital ab? Warum, was spreche dagegen? Also das hat sich mir noch nicht erschlossen, die Antwort.
Also ich würde da gerne was zu sagen. Wir haben bei der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes erstmalig oder in größerem Umfang erstmalig angefangen, agil zu arbeiten, Nutzerinnen und Nutzer einbezogen, wie wir das vorhin auch bei der Grundsteuer gesehen haben. Und die Ergebnisse lassen sich sehen. Also es ist noch nicht State of the Art, aber es ist besser als vieles aus den Leistungsbeschreibungen. Aber das war ein Sonderfall. Ja, das war eine vorgegebene Finanzierung. Man musste keine Leistungsbeschreibungen, also musste man auch, aber man durfte so entwickeln, und ich warte auch darauf, dass gesagt wird, da haben wir gelernt, da haben wir die Nutzenden einbezogen, das ist gut gelaufen, das wollen wir weitermachen, aber wir haben das Wasserfallmodell nach wie vor, das ist quasi, ne, ich definiere alles und dann wird alles so gemacht, egal wie viel Zeit vergangen ist und was es Besseres gibt, das ist nicht beauftragt, und so ist unsere Welt aber heute. Ne, es passiert ständig was Neues, es gibt neue Anforderungen, und diese Flexibilität haben wir leider auch im Vergaberecht nicht, und da gibt es ja hier jetzt Ansätze, was zu tun, wobei das ein EU-Recht ist. Ich will nicht unken, aber wäre schön, wenn da was passiert.
Ich glaube, auch innerhalb dieses Rechts gibt es tatsächlich Spielräume, und da geht es gar nicht immer darum, die Vergabe noch innovativer zu machen. Manchmal muss man das bestehende Recht auch nur einfach pragmatisch, sinnvoll anwenden und sich den ganzen Tanz drumherum sparen. Ich glaube, so kann es auch gehen. Danke, dass ihr so tapfer an diesem längsten Panel des Tages zugehört habt. Danke euch drei fürs Mitmachen und bis später.